Einen gesegneten guten Morgen euch. Ja, es ist eine schöne, doch sehr familiäre Runde. Und ich freue mich auch, hier heute nochmal predigen zu dürfen, so direkt vor der Geburt. Also, Gott muss diese Gemeinde wirklich lieben, wenn er stets so viel Rücksicht auf ihre Predigtplanung nimmt. Ich darf euch daran erinnern, als ich das erste Mal bei unserer offiziellen Vorstellung predigen durfte, am 5. Mai letzten Jahres, das war 8 Tage vor Elisias errechneten Geburtstermin. Damals war Matthias Hennemann, unser Regionalleiter, der Backup, also der wäre eingesprungen für mich, wenn es für uns gerade dann in den Kreißsaal gegangen wäre. Heute sind es nur 7 Tage bis zum errechneten Geburtstermin unseres Sohnemanns. Und ich weiß von keinem Backup, der für mich einspringen würde. Aber ich sehe euer Vertrauen in den Herrn und in die Formeln der Schwangerschaftsdiagnostik. Also lasst uns direkt vor der Predigt nochmal miteinander beten. Ja, Jesus Christus, ich möchte danken, dass wir hier so in Einheit zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, dass wir das in Freiheit tun dürfen. Danke, dass wir dich loben und preisen dürfen. Danke, Herr, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und wir möchten dich bitten, dass du ja, sprichst, auch durch meinen Mund, Herr, dass du unsere Herzen berührst, veränderst, Herr, und dass dein Wort, Herr, da aufkeimt und wächst und große Frucht bringt, 30, 60 und am besten 100-fach. Herr, wir beten, dass das, was wir hören, auch bei uns im Leben zur Anwendung kommt. Hilf du uns dabei. Wir danken dir für die Gnadenmomente, die du allein schenkst. Amen. Heute geht es mal wieder um den Philipperbrief. Ich mache weiter in der Predigtreihe und wir sind jetzt schon im 2. Kapitel angelangt. Und unser heutiger Predigttext umfasst tatsächlich laut Grundtext nur einen einzigen Satz. Der beinhaltet trotzdem recht viel, zumal er sich über 4 Verse erstreckt. Ja, und wundert euch nicht, die Luther 2017 macht zum besseren Verständnis aus allen immerhin 2 Sätze. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wir versuchen das mal ein bisschen zu entschlüsseln. Wir lesen aus Philipper 2 die Verse 1 bis 4. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ja, soweit unser heutiger Predigttext. Und es ist gut vorab zu wissen, dass der vom Heiligen Geist inspirierte Apostel Paulus Briefe nicht wie theologische Abhandlungen oder Dogmatiken schreibt, sondern er schreibt an die jeweiligen Gemeinden anlassbezogen. Also, ich will so sagen, da gibt es ein Problem, ein Zerwürfnis, ein Irrtum, eine Not, eine Unklarheit oder irgendetwas Vergleichbares. Und darauf versucht Paulus einzugehen und mit seinem Brief in der Gemeinde dort Abhilfe zu schaffen. Demnach wird auch etwas später im Brief deutlich, dass zu den vielen schönen Dinge in der Gemeinde in Philippi, über die sich Paulus wirklich über alle Maßen freut. Ja, der Philipperbrief ist als der Freudenbrief bekannt. Also er hat viel Grund zur Freude, Gott zu jubeln und ihn zu loben. Da gibt es allerhand Gründe. Aber ja, wir können da auch zwischen den Zeilen lesen, dass es auch ein paar wenige Dinge gab, die nicht optimal waren. Oder lass es mich ganz offen sein, die nicht gut waren. Es gab im Hintergrund auch ein paar Zwistigkeiten und ein paar Streitigkeiten, auch bei den Philippern. Und in diese Situation hinein, sagt der Apostel laut Vers 1, weil es nun so viel Trost und Ermunterung in Christus gibt, weil seine Liebe so überzeugend ist, weil der Heilige Geist uns alle in solch wunderbare Gemeinschaft zusammenführt und weil es so viel herzliches Mitleid und Erbarmen in Jesus gibt, sollten wir in der Lage sein, in froher Harmonie miteinander zu leben. Also Paulus erinnert die Philipper an all das, was der dreieinige Gott für jeden Einzelnen von ihnen aus Liebe und Gnade getan hat und ermahnt sie dann auch zusammenzustehen. Sie sind doch so beschenkt, sie sind doch so gesegnet. Lasst uns miteinander, beieinander stehen und alle eines Sinnes sein. Denn sie haben diese besondere Gemeinschaft, weil sie als Christen alle den Heiligen Geist im Herzen haben. Ja, der Heilige Geist wohnt tatsächlich in ihren Herzen. Und da gibt es dieses griechische Wort Paraklesis, das hier in Vers 1 mit Ermahnung übersetzt wird. Aber das kann auch mit Ermunterung wiedergegeben werden. Also in einen Satz gefasst kann man sagen, es ist auf jeden Fall oft ein Werben um jemanden, der irgendwo im Leben falsch abgebogen ist und ermutigt ihn wieder zurück auf den richtigen Kurs zu kommen. Ja? Also es mag Streitigkeiten geben, aber gedenkt, was Jesus Christus alles für euch getan hat. Kommt wieder zusammen. Einmütig. Seid eines Sinnes. Ja, und da frage ich mich, wie das so bei uns aussieht. Haben wir das auch wirklich vor Augen, was Jesus Christus für jeden Einzelnen von uns getan hat? Dass er dich und mich und tatsächlich uns alle gnädig anschaut und in unbeschreiblich großer Liebe sein Leben zur Tilgung, ja, zur Sühnung unserer Schuld und Sünde dahingegeben hat. Ja, er hat sein Leben am Kreuz von Golgatha für dich dahin geopfert. Es gab damals in der Antike eigentlich keinen grausameren Tod, keinen entwürdigenderen Tod als den am Kreuz. Und den hat Jesus Christus freiwillig auf sich genommen. Ja, um das, was eigentlich unmöglich ist, dass wir mit unserer Schuld und Sünde irgendwie einen Ausweg haben, ja, gerettet werden. Er schafft den Ausweg, er zahlt für unsere Schuld und Sünde. Er gibt sein heiliges Leben dahin in den Tod, damit wir das Leben, was er verdient hat, stellvertretend bekommen. Und bekanntlich hat niemand größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. So heißt es auch in Johannes 15, Vers 13. Also kannst du dir vorstellen, wie unendlich wertgeachtet, ja, wie unglaublich kostbar du in den Augen Gottes bist. Ja, du, jeder Einzelne von uns. Es stimmt, wir fühlen uns längst nicht immer danach, aber es ist trotzdem wahr, wir sind unbeschreiblich wertvoll in den Augen unseres Gottes. Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist uns eigentlich viel zu groß. Ja, aber wir sind Jesus Christus so wichtig gewesen, dass er nicht nur für uns gestorben ist, wieder auferstanden ist, sondern als er dann in den Himmel gefahren ist, Christi Himmelfahrt, dann hat er uns nicht allein zurückgelassen. Das konnte er nicht verantworten. Er hat uns so geliebt, dass er uns einen ständigen Beistand geschenkt hat. Einen wundervollen Tröster. Einen genialen Ratgeber. Den Heiligen Geist selbst. Und es ist toll, dass wir mit ihm unterwegs sein können. Mit diesem, ich sag mal, ultimativen Wegbereiter. Gott selbst lebt in unseren Herzen. In jedem von euch, der sein Leben Jesus Christus gegeben hat. Und das ist auch, was uns zusammenführt, was uns verbindet. Ja, der Heilige Geist selbst verbindet uns. Und da haben wir doch die besten Voraussetzungen, um eben in dieser hingebungsvollen Agape-Liebe, also Agape ist das griechische Wort und das ist die Liebe, die sich selbst aufgibt, die alles für den anderen gibt, sogar das eigene Leben, wie Jesus Christus das auch getan hat. Da haben wir doch die besten Voraussetzungen, uns auch einander in dieser erlebten Liebe zu lieben. Das, was wir von und durch den Sohn Gottes erfahren haben, das dürfen wir weitergeben. Das brauchen wir nicht für uns behalten, sondern wir sind so inspiriert von Jesus und was er für uns getan hat, dass es doch das größte Vorrecht ist, das weiterzugeben. Ist das nicht auch unser Auftrag? Ja, und zwar besonders im Leib Christi, also in der Gemeinde, wir untereinander. Schließlich sagt Jesus in Johannes 13, Vers 34 bis 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also das wird ganz deutlich, dass das nicht nur für Einzelne, sondern für alle Nachfolger Jesu Christi gilt. Und auch für die, die einen etwas anderen Humor haben und vielleicht etwas anstrengend sind hier und da. Ja, jeder soll in dieser selben aufopferungsvollen Liebe Jesu geliebt werden. Wir sind aufgerufen, jeden so zu lieben und jeden so liebevoll auch zu dienen. Seien es Ermutigungen. Man sieht ja auch manchmal jemand traurig. Ich habe letztens auch jemand gesehen, der wirkte auf mich etwas traurig. Und das ist mir nachgegangen. Ich habe mir vorgenommen, ich werde noch auf ihn zugehen. Ich will mal fragen, was ihn bewegt. Klar, man kann im Alltag immer weitergehen. Aber da äußert sich doch auch Nächstenliebe, wenn wir das machen. Oder wenn wir sehen, jemand macht was gut oder jemand bringt gute Ansätze oder ist auf dem Weg, ihn zu loben, ihn zu wertschätzen. Das können wir auch in Nächstenliebe tun. Oder jemand sucht einen Rat und wir nehmen uns Zeit. Gefühlt ist ja Zeit heute das, was am kostbarsten ist. Kaum jemand hat noch für irgendetwas Zeit. Oder Trost. Jemand hat gerade einen schmerzlichen Verlust erlitten. Und wir stehen zusammen, wir beten füreinander, wir reden miteinander, wir nehmen uns Zeit für und miteinander. So können wir uns einander in Liebe beistehen. Wir können füreinander in Liebe beten. Nicht formelhaft, sondern weil wir ganz bewusst und ganz bestimmt an ihn oder an sie denken und im Gebet mittragen. Oder auch praktische Dienste, Dinge, die wir besonders gut können und die wir anderen gut abnehmen können. Damit können wir jemand anderem auch einen Liebesdienst erweisen. Ich habe jetzt kürzlich gesehen, dass hier mal ein paar Steuerbescheide rumgegangen sind. Ich glaube, da ist jemand sehr begabt gewesen. Steuererklärung, das ist gefühlt nicht von jedem das Lieblingsthema, von mir ganz bestimmt nicht. Aber ich will nur sagen, Das ist auch so ein praktischer Dienst. Und es gibt viele weitere. Was glaubt ihr, was fehlen würde, wenn wir nach dem Gottesdienst keinen Kaffee hätten? Ich glaube, das wäre schon ein gewisser Einbruch auch in der Gemeinschaft, in der Zeit zusammen. Wir können in so vieler Hinsicht einander in Liebe dienen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir sollten da keinen Unterschied machen hinsichtlich dem Ansehen der Person. Denn wir sind aufgerufen, einander Jesu Liebe weiterzugeben. Und wenn das diese Liebe ist, von der es hier heißt, diese Agape-Liebe, die sich selbst hingibt, Jesus Christus hat sich sogar in den Tod gegeben, dann ist das eine Liebe, die keine Kosten scheut, die alles gibt. In unbeschreiblich großer Nächstenliebe. Passend dazu heißt es in Römer 12, Vers 10, lasst uns im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck bringen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass wir so eine Kultur der Wertschätzung und der Liebe haben, dass wir aufeinander eben Acht geben, einander ermutigen, einander beistehen. Und nein, das können wir nicht immer und ständig. Und schon gar nicht aus eigener Kraft. Dafür brauchen wir Gottes Kraft. Da müssen wir uns immer wieder neu füllen lassen. Dann können wir immer wieder ermutiger sein, immer wieder Tröster sein. Da macht es der Herr uns möglich. Wir dürfen uns gebrauchen lassen als ein Werkzeug in seiner Hand. Und ja, dann stehen wir zusammen, vereint im Heiligen Geist. Wir schauen und achten aufeinander, denken zuerst an den anderen und dann an uns. Und dann habe ich gar keine Zweifel, dass wir dann auch in Harmonie zusammenstehen, dass wir dann auch stets auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und ja, wenn wir eben nicht diese hingebungsbereite Agape-Liebe pflegen und auch nicht die Einigkeit, dann werden wir so sicher, wie wir hier gerade zusammen sind, durch innere Zwistigkeiten und Streit getrennt werden. Und wo Zwietracht herrscht, da findet der Satan immer eine offene Tür, um gottlose Lehren reinzubringen und zu verbreiten. Freunde, das beste Mittel, um diese fernzuhalten, ist innere Einigkeit. Ist in Liebe aufeinander zu achten und einander zu dienen. Ansonsten wären Geltungsdrang, Eigennutz, eitle Ruhm und Ehrsucht schon sehr bald in der Gemeinde als schlimme Krankheit grassieren. Ja, dann wird nicht mehr Jesus groß gemacht, sondern jeder versucht selbst groß rauszukommen. Dann stellen sich Pastoren aufs Podest, werden von anderen 10 bis 20 Minuten gelobhudelt, bevor sie überhaupt mit ihrer Predigt beginnen. Jeder muss dann vorne stehen und möglichst viel Aufmerksamkeit und Ansehen auf sich ziehen. Das Anbetungsteam zieht dann eine große Show ab und stellt sich dann mit Trommelwirbel und spektakulären Gitarrensolos selbst in den Mittelpunkt und nicht Jesus Christus. Ja, so ist das passiert gar nicht selten in Gemeinden. Und manchmal kommt das ziemlich fromm daher. Ich möchte euch mal ein krasses Beispiel erzählen, das ich erlebt habe. Ich habe mal, als ich für eine andere Gemeinde im Dienst war, als Pastor eine E-Mail bekommen. Jemand, den ich gar nicht gekannt habe, wollte einmal bei uns predigen. Und er wollte auch gleich seinen Posaunenchor mitbringen. Und er hatte schon im Alleingang den gesamten Gottesdienstplan mit allen Einsätzen für die Posaunen und so geschrieben und ausgearbeitet. Und als ich ihn dann gefragt habe, was denn der Anlass wäre für diesen von ihm geplanten Gottesdienst, da hat er mir sinngemäß gesagt, ich möchte den Gottesdienst zum dankbaren Erinnern an meine Wirkungszeit und was Gott in mir und durch mich im Leben getan hat, feiern. Er hat das nicht kommen sehen. Schließlich war der Mann seit vielen Jahrzehnten nicht mehr bei uns, sondern in einer anderen Gemeinde aktiv gewesen. Kaum mehr irgendwelche Leute in der Gemeinde haben ihn gekannt. Und dann habe ich einfach mal seinen Namen gegoogelt. Und da kam gleich oben auf ein Zeitungsbericht. Als erstes ein riesiges Foto, wo nur er und seine Frau vor der anderen Gemeinde standen. Der Artikel übertitelt mit 67 Jahre im Ehrenamt. Und der erste Satz lautete wie folgt: Pastoren kamen und gingen. Dö, also der Name, war immer da. Und dann weiter, nach 52 Jahren als Gemeindeleiter, wurde er mit einem Gottesdienst verabschiedet. Und da hatte ich mir gedacht, ja, woanders hat er das schon bekommen. Seinen Gottesdienst ihm zu ehren. Aber jetzt wollte er noch viel mehr Erbietung haben, auch von einer anderen Gemeinde, wo er eigentlich schon längst nicht mehr war. Ich habe daraufhin seine Predigt und Gottesdienstanfrage abgelehnt. Aber das wollte er nicht wahrhaben. Der hat mir offen gedroht, gesagt, Matthias, wenn du das machst, dann werde ich schlecht über eure Gemeinde reden. Und hat über seine einflussreichen Beziehungen in meiner damaligen Gemeinde versucht, doch noch diesen vermeintlichen Gottesdienst zu erzwingen. Hat bitterböse E-Mails bzw. Briefe geschrieben. Und trotz größeren Drucks bin ich aber bei meinem Nein geblieben. Ja, glaubt ihr, er konnte Jahre später von seiner Ehrsucht lassen? Einzelne Monate, nachdem ich die Gemeinde gewechselt habe, hat er es dann durchbekommen. Das war eine traurige Sache. Die Predigt war vor allem eins: eine Hommage an sich selbst. Oder einfach ausgedrückt, eine Selbstbeweihräucherung. Zum Schaden der Gemeinde. Und ich wollte euch damit zeigen, wie sowas auch in frommen Kreisen immer wieder daherkommt. Leute, die um eitle Ehrsucht vorne stehen wollen. Leute, die im Mittelpunkt stehen wollen. Aber hier in der Gemeinde soll niemand im Zentrum stehen als Jesus Christus allein. Ihm soll all unsere Konzentration, all unser Lobpreis, all unser Sein soll ihm gehören und niemand anders. Lass mich das bei der Gelegenheit sagen, es ist schon in Ordnung, es ist schon gut, auch sich hier und da für Dienste von anderen Geschwistern zu bedanken. Aber das soll nie so abgefeiert werden, dass Jesus nicht mehr im Mittelpunkt steht. Es soll immer auf nüchterne und demütige Weise geschehen. Und so geht der Vers 3 auch weiter, Vers 3b. Also es soll nicht so sein, dass wir das aus Eigensinn oder aus eitler Ehrsucht machen, sondern wir sollen demütig sein. Also für uns selbst und unser Ansehen auf Niedriges bedacht sein. Wisst ihr, was oft ein Anzeichen, ja, ich würde sagen, ein klares Zeichen für demütige Menschen ist? Sie tun auch unscheinbare Dienste. auch Dienste oder Arbeiten, die normalerweise im Hintergrund bleiben. Sie überlassen fröhlich den anderen das, was bedeutsam erscheint und mehr Anerkennung findet. Also versteht mich nicht falsch, Demut ist keine Verantwortungsscheue oder Bequemlichkeit, die den großen Aufgaben ausweicht. Aber demütige Menschen wollen selbst nicht groß rauskommen, sondern dienen gerne anderen liebevoll. Ich finde diese Leute sehr angenehm, weil sie immer das Wir im Blick haben, den anderen. Und ich spüre denen auch immer so eine ganz besondere Reife ab, weil wir das gar nicht so aus uns heraus können. Das ist so krass gegen unsere eigentliche Natur. Ja, unser gefallenes Fleisch will immer verehrt werden, will immer groß rauskommen. Es geht immer um Selbstverwirklichung, damit wir so demütig sind. Es ist unerlässlich, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Und nur durch seine Kraft, nur aus seiner Kraft heraus, können wir entsprechend leben. Und wenn wir so hingebungsvoll einander dienen, dann achten wir den anderen auch höher als uns selbst. Ja, es klingt krass, das ist auch krass, das ist dieser Welt komplett fremd. Jeder will irgendwie die Karriereleiter ganz weit nach oben, jeder will vorne und oben stehen. Ich will nicht die introvertierten Menschen vergessen, die sagen, nein, ich sicherlich nicht, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, Ansehen zu sammeln, Ruhm und Ehre und dergleichen. Ich will sagen, wir brauchen den Heiligen Geist. Es ist wichtig, dass wir uns von ihm verändern lassen, dass die Demut in uns reift. Und dann konzentrieren wir uns mehr und mehr auf das Wohl der anderen. Ja, mehr sogar als um unser eigenes Wohl. Und glaubt es mir oder nicht, wenn das der Fall ist, wenn eine Gemeinde danach strebt, einander zu lieben, in Einheit zusammenzustehen, demütig zu dienen, dann gibt es viele Konflikte und Streitigkeiten unter den Christen gar nicht mehr. Viele Dinge sind ja davon ausgelöst. Wenn man erst auf den anderen achtet, dann hat man auch die Gesamtgemeinde im Blick, nicht nur sich selbst. Ja, und das steht sehr im Kontrast zu unserer heutigen Gesellschaft, weil sie ist sehr geprägt vom Individualismus. Jeder schaut auf sich selbst und wie er selbst klarkommt und jeder ist nur für sich selbst verantwortlich. So kriegen wir das in unserer westlichen Welt normalerweise gelehrt. Und dann ist auch nur jeder selbst sich der Nächste und denkt dann auch nur an sich und hat dann seinen Blick auch nur auf die eigenen Dinge gerichtet. Und leider kehrt das auch immer wieder oder vielleicht sogar immer mehr in unsere Gemeinden. Da meint auf einmal, ja, ich bin selbst für mein Glaubensleben verantwortlich. Wie es dem anderen geht und wie es um den steht, dafür ist er selbst verantwortlich. Da habe ich nichts mit zu tun. Es geht darum, dass ich meine persönliche Beziehung mit Gott lebe. Das ist schon richtig, dass das wichtig ist. Das ist schon richtig, dass du dafür auch verantwortlich bist. Aber es geht nicht einzig und allein darum. Und das hat Jesus Christus auch sehr deutlich gemacht. Ich möchte uns gerne Matthäus 7, die Verse 3 bis 5 vorlesen. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ich habe auch schon bei anderen Gelegenheiten oder bei einer anderen Gelegenheit diesen Text gepredigt und dann direkt nach dem Gottesdienst ist ein Mann mittleren oder älteren Alters auf mich zugegangen und hat mich konfrontiert. Er war mit meiner Auslegung nicht einverstanden. Als er diesen Text gehört hat, hat er gemeint, nein, das bedeutet, dass nur jeder für sich selbst verantwortlich ist. Jetzt sage ich ihm, nein. Dieter, so ist es nicht. Nicht jeder ist nur für sich selbst verantwortlich. Denn da steht ja nicht, zieh du nur den Balken aus deinem Auge. Da steht, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Ja, du musst bei dir anfangen. Da hast du deine erste und deine große Baustelle, ganz sicher. Da sind wir aufgerufen zu, ja, dass wir mit Hilfe des Heiligen Geistes ja, auf diesem Weg der Heiligung unterwegs sind, Jesus nach. Aber da steht zuerst und nicht nur. Dann geht es weiter. Danach, das stellt eine Chronologie dar. Danach, wenn du den Balken aus deinem Augen gezogen hast, dann darfst du in Nächstenliebe deinem Nächsten helfen. Dann darfst du dem beistehen. Und ich möchte es deutlich sagen, da muss Liebe und Wahrheit zusammenkommen. Ja, es ist nicht in Liebe, einfach einem die Wahrheit um die Ohren zu schmettern und dann verletzt man den, dann stößt man den ab. Aber es ist sicherlich auch nicht Liebe, wenn man einfach alles so um sich herum ignoriert, auch wo Geschwister in Not geraten, Probleme haben oder abgeirrt sind. Also ich glaube, ich bin sogar gewiss, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit ist. Und deshalb ist das wichtig, dass unser Nächster auch gerade in der Gemeinde uns nicht gleichgültig ist. Und dass wir auch für unseren Nächsten in der Gemeinde noch genügend Zeit, Kraft und Vermögen aufbringen, dass wir nicht nur auf uns selbst gerichtet sind. Wir sind eine Gemeindefamilie. Eine Gemeindefamilie oder überhaupt eine Familie, da achtet jeder doch auf den anderen. Bei großen Familien sieht man das doch oft, dass ältere Kinder sogar auf jüngere Kinder achten. Ja, und wenn einem da was auffällt, dann kann man das vielleicht selber in Liebe sagen, beim geeigneten Moment, nicht vor aller Öffentlichkeit, sondern im 1:1 auf wertschätzende Weise. Oder man kennt jemanden, dem das womöglich auch aufgefallen ist, aber der näher zu der Person steht und bittet sie oder ermutigt sie, das vielleicht mal anzusprechen, weil es vielleicht von der Person leichter nehmen kann. Ja. Wenn es zum Beispiel auffällig ist, dass die Person auf einmal am Wochenende viel trinkt oder nicht-christlichen Mann oder nicht-christliche Frau datet, sagt, hey, du willst doch Jesus nachfolgen, dann brauchst du auch einen Partner, der Jesus auch nachfolgt. Oder wenn sie dir erzählt, dass sie es nicht so ganz ehrlich mit der Steuererklärung nimmt, hatten wir gerade Abgabetermin. Oder wenn dir auffällt, dass die Person selten mehr in die Gemeinde oder zu anderen Veranstaltungen kommt, da ist es doch lieblos, ja, ignorant, wenn ich das einfach beiseite lasse, sage, Hauptsache ich komme zum Gottesdienst. Und wenn ich nicht nachfrage, hey, geht's dir nicht gut? Ist irgendwas, was blöd gelaufen ist? Liegt dir irgendwas quer? Kann ich dir helfen? Kann ich dir beistehen? Können wir miteinander beten? Das sind nicht nur Ideale, das sind nicht Ideale, die wir immer mal wieder in der Predigt hören. Es ist wichtig, dass wir das tatsächlich konkret verwirklichen, dass wir danach leben. Das hat sich auch der Apostel Paulus sehr für die Philipper gewünscht. Zum Abschluss möchte ich dich fragen, wie sieht es bei dir aus? Nimmst du dir auch Zeit, in Liebe deinem Nächsten zu begegnen? hörst du ihm wirklich zu? Betest du für ihn? Hilfst du ihm, wo du kannst? Oder hattest du das bisher noch nicht so auf dem Schirm? Mehr so deine Angelegenheiten? Oder denkst du, ach, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben, da kann ich mich mit Gottes Hilfe noch ein bisschen einsetzen, dann will ich dich ermutigen. Lass uns zusammen unterhaken, lass uns zusammen beistehen. Ja? Es gibt auch Geschwister unter uns, die sind kränklich oder die sind älter, die können auch vieles nicht mehr. Da hoffe ich auch, dass wir das als selbstverständlich erachten, dass wir zusammenstehen, dass wir einander dienen. Und ja, es sollte nicht weniger sein, als wenn eine jüngere Person vielleicht mal das Wichtigste aus den Augen verliert, irgendwie abirrt, irgendwie auf seltsame, auf nicht so gute Wege kommt. Lasst uns da in Nächstenliebe, ja, so wie wir auch selbst geliebt werden wollen, lasst uns da dieser Person begegnen und dir beistehen und dir helfen. Und ich bin sicher, das hast du auch schon erlebt. Und das war dir ein Segen. Und ich wünsche mir für uns, dass wir uns als ein Leib vereint im Heiligen Geist, einander in Liebe dienend und einander höher achten als uns selbst oder ja, ganz besonders wertschätzend begegnen. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.